wenn die NPD jetzt plötzlich Heimat heißt seit einigen Jahren, wenn aus der rechten politischen Ecke Heimat systematisch thematisiert wird und die Migranten zum einzigen Problem unserer Gesellschaft erklärt werden, so ungefähr, dann muss man als Demokrat Position beziehen und sagen, wir klopfen den Begriff mal ab, wir gehen in die historische Dimension des Begriffs und wir fragen uns aber heute, uns selbst als Person, wie als Gesellschaft, was bedeutet Heimat in der Moderne, in der Spätmoderne? Es gibt ja ein Buch zweier Migranten, die längst die in Deutschland geboren sind, aber aus migrantischen Familien kommen. Und das heißt, eure Heimat ist unser Albtraum. Das heißt, Heimat ist immer auch gekoppelt, leider oftmals gekoppelt, an Fremdenfeindlichkeit, an rassistische Diskurse, an Abgrenzung, Abwertung, Ausgrenzung.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für den Förderverein Weimarer Rendezvous mit der Geschichte. Dieser veranstaltet vom 31. Oktober bis zum 2. November 2025 erneut das Geschichtsfestival Weimarer Rendezvous. Im heutigen Gespräch spreche ich mit Justus Ulbricht, Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats, und Andreas Braune, dem wissenschaftlichen Leiter, über das diesjährige Festivalmotto Fremde in Klammern und Heimat. Dabei besprechen wir, was das Wort Heimat im Laufe der Geschichte bedeutete, welche Diskussionen und Kämpfe um diese Idee stattfanden und welche auch emotionalen Aspekte das Wort Heimat in einer global vernetzten Welt noch besitzt. Dies kontrastieren wir mit dem Begriff, der hinter der Fremdheit steckt. Wir schauen auf die Migration als historische Konstante und gegenwärtiges politisches Großthema und blicken darauf, welche Veranstaltungen das diesjährige Weimarer Rendezvous bietet, das Spannungsfeld von Fremdheit und Heimat zu erfahren und zu diskutieren. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt, etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge über Ko-fi oder Steady. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Und damit genug der Vorrede. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem September 2025.
Mein Name ist Justus Ulbricht. Ich bin 1954 in Coburg geboren, bin dann im Rheinland weiter aufgewachsen, wurde relativ früh vollweise, kam zu Pflegeeltern, habe dann in Tübingen studiert, habe lange in Norddeutschland gelebt und bin seit 1995 im Osten. Mit anderen Worten ist meine Nähe zum Thema Heimat und Fremde biografisch fundiert. Mein Vater kam aus Böhmen, meine Mutter aus Norddeutschland. Ich habe Germanistik, Geschichte und Pädagogik studiert in Tübingen, war dann im Grunde lange Zeit hauptberuflicher Hausmann und nebenbei Wissenschaftler und kam 1995 an die Klassikstiftung Weimar und habe dort eben sehr stark auch überlegt, wie Kultur regional verortet und verankert ist in diesem Städtedreieck Erfurt, Weimar, Jena. Ich hatte immer Kontakte zu Heimatbünden und Heimatvereinen, weil ich selbst eben aus biografischen Gründen mich immer gefragt habe, wo komme ich her, was hat mich geprägt, woher kommen die lokalen und regionalen Einflüsse auf meine eigene Biografie. Und habe dann eben im Studium auch aus der Europageschichte studiert, im Hauptstudium Schwerpunkt Stalinismus, und bin dann im Osten Deutschlands gelandet, woran ich ja nie geglaubt habe, dass mal die Mauer fallen würde. Und dieses Jahr feiere ich noch 30 Jahre Ost in Weimar, denn die Jahre in Weimar waren für mich ganz prägend. Kam es auch zu einer neuen Beziehung und einer neuen Ehe. Und wenn mich jemand nach meiner Heimat fragt, dann kann ich nur eine Geschichte erzählen, so wie eben. Aber ein Teil meiner Heimat ist auf jeden Fall Weimar und Jena. Durch die Vernetzungsarbeit, ich habe immer freiberuflich agiert, obwohl ich eine Zeit lang auch fest angestellt war, bin ich eben in Kontakt gekommen zu den Kolleginnen und Kollegen, die an der Uni in Jena unterwegs waren und sind. Und irgendwann über Projekte kam ich dann auch in Kontakt zu denjenigen Menschen, die das Rendezvous mit auf den Weg gebracht haben und immer noch auf den Weg bringen. Ja, und so kam ich auch in den Beirat zum Rendezvous und habe einige Themen vorgeschlagen, die dann auch Wahrheit geworden sind. Das Heldenthema, was wir mal hatten, war auch ganz stark von mir favorisiert und Fremde und Heimat eben auch. Jetzt bin ich Rentner und ständig beschäftigt.
Das geht, glaube ich, vielen so. Herr Braude, Sie sind mittlerweile zum dritten Mal dabei, in schöner Regelmäßigkeit einmal im Jahr. Und das hängt einfach auch damit zusammen, dass einmal im Jahr das Weimarer Rendezvous stattfindet. Können Sie uns noch mal kurz erinnern, wer Sie sind und was das Weimarer Rendezvous ist und wie es auch dazu kam, dass wir dieses Jahr dort über Fremde in Klammern und Heimat sprechen?
Ja, sehr gern. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein hier im Podcast und jetzt zum dritten Mal, wie Sie ja schon sagten, unser diesjähriges Festival vorstellen zu können. Deswegen halte ich es auch mit der persönlichen Vorstellung etwas kürzer. Bin von Haus aus Politikwissenschaftler und habe auch Geschichte studiert. Habe lange an der Friedrich-Schiller-Universität in verschiedenen Kontexten gearbeitet. Unter anderem auch ein größeres erinnerungsbezogenes Projekt zur Weimarer Republik. Und bin ja dem Festival auch schon von Anfang an mit verbunden, fast von Anfang an zumindest, lange als wissenschaftlicher Koordinator und seit einigen Jahren eben auch als Programmleiter, wissenschaftlicher Leiter des Festivals. Mein eigener biografischer Bezug zum Thema Fremde und Heimat liegt vielleicht darin, dass ich selber in Leipzig geboren bin. Dann im Alter von 4, 5 Jahren sind meine Eltern ins Umland von Leipzig gezogen, weil mein Vater woanders dann Arbeit gefunden hat, in schönen Trimmer. Und dann bin ich dort aufgewachsen. Und auch wenn das alles irgendwie relativ nah klingt, wenn man als 5-jähriges Kind in eine neue Stadt zieht, ist es doch irgendwie auch wieder was anderes, gerade wenn es eine Kleinstadt ist, wo sich alle kennen. So richtig Heimat hat man da zunächst erstmal nicht, aber wenn man dort aufwächst und Freunde findet, dann vielleicht auch schon. Von daher kann ich das schon sagen, dass das in der Zeit auch zu meiner Heimat geworden ist, die sächsische Region. Und dann bin ich zum Studium nach Jena gegangen und da auch irgendwie hängen geblieben, jetzt auch schon sehr lange in Jena. Ja, 25 Jahre fast. Ja, und muss auch sagen, dass das dann eben auch über kurz oder lang natürlich auch Heimat wird. Also das ist vielleicht der biografische Bezug von meiner Seite. Ja, wie ist das zu unserem Festivalmotto geworden, Fremde und Heimat in diesem Jahr? Herr Ulbricht hat es ja gesagt, das ist so ein Prozess im Beirat, dass verschiedene Vorschläge kursieren und diskutiert werden. Meistens gibt es dann eine längere Liste und auch so einige Themen, die so ein bisschen auf Warteschlange gestellt sind. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was wir schon sehr lange im Beirat auch immer mal wieder diskutiert haben, dass es doch mal an der Zeit wäre, das zu machen. Und tatsächlich ist es jetzt eben dieses Jahr soweit. Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass die Fragen um Migration, Migrationsgeschichte, Migrationsgesellschaft unsere heutige Gesellschaft ja sehr stark umtreiben. Und wir schon der Ansicht waren, dass es da wirklich jetzt an der Zeit ist, dieses Thema auch mal im Rahmen unseres Festivals zu behandeln, eben weil die Stärke unseres Festivals, glaube ich, darin besteht, dass wir eben auch solche kontroversen, aktuellen gesellschaftlichen Themen mit ein bisschen historischer Tiefe versehen können, aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten können, die im öffentlichen Diskurs oder im medialen Diskurs, der doch recht kurzatmig oftmals ist, eben hinten runterfallen und da vielleicht diesem Diskurs so ein bisschen mehr Sachlichkeit, vielleicht auch ein bisschen mehr Empathie gerade bei diesem Thema zu verhelfen. Das ist unsere Zielstellung auch mit dem diesjährigen Programm, das jetzt dieser Tage eben auch online gegangen ist.
Sie haben jetzt die Grundbegriffe aufgemacht. Das eine ist die Heimat, das andere ist die Migration. Und Herr Ulbricht, ich würde Sie erstmal bitten, einen kleinen Bogen zu spannen, wie wir am besten das Thema Migration im Hinterkopf haben, wenn wir jetzt in dieses Gespräch reingehen. Welche Rolle spielt Migration für uns in unserer Geschichte und Gesellschaft?
Also Migration ist ja ein Dauerprozess in Gesellschaften, seitdem es Menschengesellschaften gibt. Das ist also nichts Neues. In der modernen Gesellschaft gibt es ja einen Effekt, über den es ein ganzes Buch gibt, was auch aus Jena stammt, Beschleunigung. Das heißt, je schneller sich Gesellschaften verändern, diversifizieren, pluraler werden, widersprüchlicher werden, Und das beginnt spätestens in der frühen Neuzeit und wird dann radikalisiert im 18. und frühen 19. Jahrhundert. Umso mehr stellt sich die Frage nach der Heimat. Über lange Zeit war Heimat ein Rechtsbegriff, das war der Geburtsort. Und man sagt im Süddeutschen bis heute, der Älteste bekommt die Heimat, das ist aber der Hof. Dass Heimat zum Problem wird, liegt eben in der Veränderung von Gesellschaft, auch im Auflösen der ständischen Gesellschaft, in der Entstehung neuer sozialer Milieus. Und die Industrialisierung, die ja nun in Mitteleuropa, sagen wir mal sehr grob, im 19. Jahrhundert Fahrt aufnimmt, sorgt dafür, dass immer mehr Menschen unterwegs sind. Arbeitsmigration ist das große Thema. Und Kriege und Vertreibung haben natürlich auch immer dazu geführt, dass Menschengruppen und einzelne Menschen gegangen sind, geflüchtet sind und dann eben auch eine neue Heimat, eine neue Zugehörigkeit gesucht haben. Dass das Thema in den letzten 20 Jahren so hoch kocht und der Büchermarkt ist voll davon. Ich habe inzwischen zwei Bücherregale nur mit Heimatliteratur, also Sekundärliteratur zur Heimat. Das hat mit dem gewachsenen Innendruck moderner Gesellschaften zu tun. Es hat aber auch damit zu tun, dass politischerseits Heimat immer wieder auch politisiert, politisch aufgeladen wird. Und mit dem Erstarken populistischer Bewegungen und mit der Rückkehr nationalistischer Positionen in der Politik wird das noch mal mehr aufgeladen. Und dann sind es die großen Fluchtbewegungen der letzten 15, 20 Jahre, das heißt die Immigration nach Deutschland zum Beispiel, die auch dafür gesorgt haben, dass der Begriff jetzt noch mal eine ganz andere Virulenz entfaltet. Es gibt ja eine Entheimatung von Menschen, ohne dass man wegzieht. Das heißt, wenn einem die Gesellschaft fremd wird, wenn die eigene Biografie perspektivlos erscheint, dann kann man sich entheimatet fühlen, ohne den Wohnort gewechselt zu haben. Das ist was anderes, als wenn man selber aus einem anderen Land kommt, aus einer anderen Sprache, aus einer anderen Kultur, aus einer anderen Religion und kommt in ein fremdes Land. Daher ist Heimat immer auch verbunden mit Fremdheitserfahrungen, die im Alltag dann auch spürbar sind. Und das ist, glaube ich, der Punkt, das muss man sich bewusst machen, zumal wenn die NPD jetzt plötzlich Heimat heißt seit einigen Jahren, wenn aus der rechten politischen Ecke Heimat systematisch thematisiert wird und die Migranten zum einzigen Problem unserer Gesellschaft erklärt werden, so ungefähr, dann muss man als Demokrat Position beziehen und sagen, wir klopfen den Begriff mal ab, wir gehen in die historische Dimension des Begriffs und wir fragen uns aber heute, uns selbst als Person wie als Gesellschaft, was bedeutet Heimat in der Moderne, in der Spätmoderne? Es gibt ja ein Buch zweier Migranten, die in Deutschland geboren sind, aber aus migrantischen Familien kommen. Und das heißt, eure Heimat ist unser Albtraum. Das heißt, Heimat ist immer auch gekoppelt, leider oftmals gekoppelt, an Fremdenfeindlichkeit, an rassistische Diskurse, an Abgrenzung, Abwertung, Ausgrenzung.
Wenn wir sagen, Migration hat es schon immer gegeben, ja, dann stimmt das natürlich. Ja. Also die Menschheitsgeschichte ist seit ihrem Auszug der Menschen aus Afrika eine einzige Migrationsgeschichte. Und wenn wir in die Themenbereiche der alten Geschichte schauen, beispielsweise, also wo dann, die neuere Geschichte der Menschheit anfängt, wenn wir da beispielsweise über den Status von Fremden in den antiken Stadtstaaten und so weiter nachdenken, auch da eben auch das Thema Migration, Fremdheit und Heimat schon immer auf. Vor allem aber, und das sieht man eben dann am Aufkommen dieser politischen Ordnung, ist es eben aber auch gekoppelt an politische Herrschaftsverhältnisse. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und sobald eben politische Herrschaft sich auch über ein bestimmtes Territorium erstreckt, ist damit immer auch sehr Anspruch verbunden, Sesshaftigkeit, Migration in diesem Territorium, so gut es geht, kontrollieren zu können. Bei diesem Satz, Migration hat es schon immer gegeben, gibt es immer wieder Konjunkturen, je nachdem, wie stark und wie fest bestimmte politische Ordnungen sind und wie stark sie eben auch diese Kontrolle von Territorien organisieren können. Und da haben wir eben in der Geschichte der Neuzeit mit dem Aufkommen der Nationalstaaten eine ganz neue Entwicklung, ja, nämlich dass eigentlich auch erstmals wirklich dieser ganz starke Anspruch besteht, Grenzen auch wirklich wenn man so will, geradezu hermetisch abschließen zu können und kontrollieren zu können und wirklich in and out komplett kontrollieren zu können. Das ist vor dem Aufkommen der Nationalstaaten so stark eigentlich nicht ausgeprägt gewesen. Ja, klar, irgendwie chinesische Mauer, Limes und ähnliches, aber all das waren Versuche, Migration physisch irgendwie aufzuhalten, so gut es eben geht, aber die konnten das unterm Strich halt dann doch nicht auf Dauer leisten. Ja. Und das ist, glaube ich, gerade diese Rolle der Nationalstaaten ist da wichtig an der Stelle. Und in dem Moment, in dem eben die Nationalstaaten aufkommen, gibt es dann eben gerade auch in Deutschland beispielsweise diese Konjunktur des Heimatbegriffs. Ja. Und teilweise eben auch die Romantisierung des Heimatbegriffs, der ja ganz stark dann im 19. Jahrhundert schon einsetzt.
Naja, und es kommt eben dazu, dass diese Grenzziehung von Staaten, Nationalstaaten, oftmals gewachsene Zugehörigkeiten zerschneiden und Ethnien voneinander trennen, die eigentlich zusammengehören. Und dann verschieben sich Bevölkerungsgruppen ungewollt, unfreiwillig durch neue Grenzziehungen. Und wenn die Grenzziehungen dann umstritten sind, wird es nochmal schwieriger. Also insofern ist es wirklich so, dass durch die Nationalstaatsgründung die Idee der Nation Grenzen und damit Abgrenzungen zwischen Menschen entstehen, die es so vorher nicht gegeben hat.
Wobei aber natürlich auch zu berücksichtigen ist, dass Heimat ein kleinteiligeres Konzept eigentlich ist, ja, als jetzt die Nation. Ja, also ich hatte das ja bei meiner persönlichen Vorstellung schon gesagt. Also ich stamme aus Sachsen und lebe jetzt über die Hälfte meines Lebens in Thüringen. Also hier gerade in Deutschland haben wir natürlich mit der föderalen Gliederung und unseren ganzen Landsmannschaften ist es natürlich auch ein sehr starken regionalbezogenes Konzept. Und in dieser Romantisierung, die gerade auch im 19. Jahrhundert sehr stark ist, sagen diese Verwurzelung im Ort, an dem man vielleicht sogar auch geboren ist, das ist wirklich ein sehr, sehr lokales Konzept an der Stelle von Heimat.
Also erstmal ist Heimat ja extrem emotionalisiert. Es geht ja um Zugehörigkeit, um Vertrautheit. Und Heimatverlust heißt auch immer Vertrauensverlust und Vertrautheitsverlust. Das andere, das ist auch so ein Thema in meiner wissenschaftlichen Biografie. Früher hat man gesungen in Kirchen, die Heimat der Seele ist droben im Licht. Das heißt, es gibt einen Heimatbegriff, der ist mit transzendentaler Energie aufgeladen. Und die Heimat des Christen ist einerseits die Welt, so wie sie ist, und andererseits auch die Welt des Jenseits, in die man geht. Mit der Säkularisierung, die ja verschieden stark ist, je nach Region auf der Welt und je nach religiöser Zugehörigkeit, wird dieser transzendentale Heimatbegriff fragwürdig oder zumindest befragt. Georg Lukács hat mal von der transzendentalen Obdachlosigkeit des modernen Menschen gesprochen. Und das verstärkt nochmal diese realen Fremdheits- und Entheimatungserfahrungen, die dann soziale und politische Gründe haben. Umgekehrt kann man Heimat finden im Glauben. Das ist ja für viele Christen, die noch Christen sind, auch eine Art des Haltbekommens, eine Art Versprechen, nicht ganz allein auf dieser Welt zu sein und immer sozusagen auch in schützenden Händen. Novalis hat mal gesagt, wohin gehen wir? Immer nach Hause. Das kann man als Christ sagen. Jemand, der kein Christ mehr ist, muss sich fragen, wohin gehe ich denn dann? Und wo ist mein Zuhause? Das erklärt sich religiös gesehen nicht mehr von selbst.
Und hinzu kommt aber auch, dass es gerade in einer pluralen Gesellschaft, in der Migrationsgesellschaft, also es gibt ja in Deutschland heutzutage nicht nur die Unterscheidung zwischen Christen und nicht mehr Christen, sondern wir sind ja auch eine religiös plurale Gesellschaft. Auch da ist es natürlich kein verbindendes Konzept von Heimat, ja, dass wir uns alle irgendwie auf das Jenseits freuen können.
Apropos Migration, im Moment leben in Dresden 167 verschiedene Nationalitäten und Ethnien zusammen. Mal sind das 5 Leute und mal sind es 500 Leute. Aber das muss man sich mal vorstellen. Die Stadt hat 560.000 Einwohner und 167 verschiedene Zugehörigkeiten, die man erfasst hat, sind in dieser Stadt.
Und dazu kommt auch noch, wenn wir uns Deutschland als Gesellschaft anschauen, wir schauen auch gerade im Moment, das klang ja vorhin schon an, vor allem in den letzten 20 Jahren, immer sehr auf die Einwanderung nach Deutschland. Wobei aber auch mir wichtig ist zu betonen, dass in den letzten 200 Jahren auch sehr viele Deutsche ihre Heimat verlassen haben und Migranten wurden in andere Länder. Also es ist ja auch eine Sache, die geht in beide Richtungen.
Naja, und es gibt noch einen Akzent. Seit der Wiedervereinigung sind wir ein Land geworden, aber mit einer absolut unterschiedlichen Prägung jeweils, nicht nur einer persönlichen oder regionalen, das hat Andreas Braun ja auch schon unterstrichen und auch ich selbst mit meiner Biografie durch diverse Ecken von Deutschland. Aber diese Ost-West-Prägung, die eine wichtige Rolle spielt, hat diesen Heimatdiskurs auch nochmal befeuert. Und ich habe Asyldebatten moderiert 3 Jahre lang mit Sachsen. Die sogenannte Flüchtlingskrise war eigentlich auch eine Sachsenkrise. Denn diese Fremden, die hier hinkamen, und die waren erstmal wirklich fremd und sind es teilweise bis heute, haben die Einheimischen in hohem Maße irritiert, zumal die Einheimischen durch die Transformation und die Wiedervereinigung und den damit zusammenhängenden Umstellungen in der Biografie und in der Erwerbsbiografie ihrerseits schon etwas irritiert waren, sagen wir mal. Und dann kamen die. Es gab einen klassischen Satz bei diesen Debatten. Wissen Sie, Herr Ulbricht, sagte dann Leute aus dem Publikum, sagten das immer wieder, erst kamen die Wessis und jetzt kommen die.
Das ist eine interessante Diagnose. Ich will trotzdem ganz kurz noch auf die Frage oder die Anregung von Herrn Jacobi eingehen, nämlich Deutschland auch mal als Auswanderungsland zu betrachten. Das ist in der Tat, wie Sie sagen, Herr Jacobi, ein wichtiger Aspekt, der in meinen Augen auch gerade in aktuellen Debatten sehr oft unter den Tisch fällt oder vergessen wird. Einerseits auch die Integrationsleistung, die jüngere Integrationsleistung in Deutschland bei der Integration der Vertriebenen, da kommen wir nachher vielleicht später nochmal drauf, also wo auch eben Deutsche selber Migranten geworden sind am Ende des Zweiten Weltkrieges. Das ist ja nochmal ein bisschen ein anderer Aspekt als die Auswanderung, die wir eben vorher erlebt haben. Gerade im 19. Jahrhundert ist Deutschland eigentlich ein typisches Auswandererland. Ja, gerade die USA als ein wichtiges Ziel, aber auch Südamerika und viele andere Regionen. Und wo die Qualität der Migration im Wesentlichen ja auch eine Wirtschafts- und Sozialmigration ist, weil viele einfach von ihren verarmten hessischen Dörfern einfach in die USA ausgewandert sind, um dort der sozialen Not in Deutschland auch entgehen zu können und vielleicht ein neues Leben anzufangen. Also das ist ein wichtiger Teil auch der deutschen Migrationsgeschichte, der heute sehr wenig Beachtung findet. Ein Bereich, wo wir das im Programm aufgreifen werden, um da auch schon mal ein bisschen die Brücke zuzuschlagen, das sind die 1848er. Ja, noch mal ein bisschen was anderes als die soziale, wirtschaftliche Immigration aus Deutschland im 19. Jahrhundert, sondern hier ist es auch dezidiert noch mal eine politische, nachdem eben die Revolution von 1848, 49 scheitert, beendet wird und eben der demokratische Aufbruch in Deutschland nicht gelingt, verschlägt es viele Liberale und Demokraten ins Ausland, die gehen ins Exil, weil sie die Repression in Deutschland fürchten. Und sehr viele von denen gehen eben auch beispielsweise in die USA, wo sie als 48ers bekannt sind. Und diese Generation an Demokraten und Liberalen, die dann in den USA selber nochmal sozusagen eine zweite Karriere, gelegentlich in der Politik, oft aber eben auch in Wirtschaft und anderen Bereichen machen und da zum wichtigen Teil auch der Immigranten gehören, die den Aufstieg der USA zur Weltmacht mitgestalten. Ja, also das werden wir auf einer Veranstaltung im Festival auch uns ein bisschen genau anschauen.
Ja, und die Exilerfahrung der Menschen, die wegen des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs ins Exil gegangen sind, aus Deutschland rausgegangen sind, die tritt jetzt auch nochmal in eine neue Diskussionsphase, weil da die letzten Zeitzeugen, die es erlebt haben, manchmal sogar die Kinder von Zeitzeugen, die treten jetzt einfach ab aus biografischen Gründen. Und dann ist die Frage, wie sich eine Gesellschaft an diese Erfahrung erinnert, wie weit man solche Erfahrungen auch weitertragen kann als Erzählung und dadurch eventuell die lebenden Generationen sensibilisieren kann für den Umgang mit Fremdheit und mit Fremden und deren Wunsch anzukommen. Das ist ein Problem. Andreas Kossert hat ein sehr lesenswertes Buch über die Vertriebenen geschrieben, was Andreas Braune gerade erwähnt hat. Und das Buch heißt Alte Heimat. Denn die Vertriebenen von damals, diese 14 Millionen, von denen 3 Millionen im Osten geblieben sind, also in Ostdeutschland geblieben sind, die waren alles andere als willkommen unmittelbar nach dem Krieg. Und das war eben nicht ein Arme aufbreiten und schön, dass ihr da seid, sondern im Gegenteil. Es war in Zeiten der Not, der fehlenden Wohnungen und des wenigen Essens alles andere als erfreulich, dass plötzlich Landsleute kamen, die man aber als Landsleute nicht empfunden hat.
Was wir auch da auf jeden Fall auch als Unterschied festhalten müssen, ist einmal diese 1848er irgendwo zwar als notwendig erachtete, aber dann doch freiwillige Migration. Ne? Wir haben gehofft, in den USA ein freieres, besseres Leben zu finden. Da gibt es die erzwungene Migration, ob das jetzt eine Flucht ist oder auch eine Verschleppung. Da haben wir die Vertreibung, die wir gerade schon angesprochen haben. Und Herr Ulbricht, was Sie eben angesprochen haben, das war auch, was Sie, glaube ich, am Anfang sagten, mit dieser Migration ohne sich zu bewegen. Ne? Also ab dem 3. Oktober 1990 haben ganz viele Menschen auf einmal in einem anderen Land gelebt, ohne sich einen Millimeter bewegt zu haben.
Ja, genau. Das ist ja, das meinte ich ja, dass Entheimatung oder Ortssuche auch durch solche Prozesse, Wiedervereinigung, Annäherung, dasselbe hat man in Vietnam teilweise erlebt oder in der immer noch getrennten Korea, in anderen Ecken der Welt gibt es das auch, dass man eben ohne sich zu bewegen eine Migrationserfahrung macht, wenn man so will, die dann eben einen kulturellen, sozialen Charakter trägt. Und wenn man den Arbeitsplatz verliert oder wenn man den Arbeitsplatz ständig wechseln muss, um weiterzukommen, finanziell und sozial, auch das ist eine Form von Migrationserfahrung. Im Moment gehen ja viele junge Leute, die aus denen was werden will, aus Deutschland raus, weil es Möglichkeiten gibt in der globalen Wirtschaft, woanders sein Geld und sein Glück zu machen. Hoffentlich macht man auch das Glück. Das ist dann für die zurückgebliebenen Eltern eine Verlusterfahrung und für die Familien. Die Entfernungen werden immer größer zwischen Eltern und Kindern. Das ist auch, was mit diesem Thema zu tun hat oder zu tun haben kann.
Das würde ich nur unterstreichen wollen, gerade auch für diese deutsch-deutschen Aspekte in der Wiedervereinigungszeit, wo wir ja auch nochmal eine sehr starke Binnenmigration in Deutschland auch nach 1990 von Ost nach West haben, weil nämlich gerade die jungen, gut Ausgebildeten alle in die alten Bundesländer gegangen sind, um dort Karriere zu machen. Und das macht mit denen, die sozusagen in den Westen gehen, natürlich was, aber es macht natürlich auch mit denen, die zu Hause bleiben, was und vor allem mit den Gesellschaften vor Ort. Ja, sozusagen die Überalterung der Gesellschaft, sozusagen das Ausdünnen von Daseinsvorsorge, gerade im ländlichen Raum. All diese Aspekte verändern die Heimat der Dagebliebenen in einem vielleicht noch viel stärkeren Ausmaß als das sozusagen Heimatempfinden der Weggegangenen berührt ist.
Ja, das hat auch damit was zu tun, dass viele Menschen Heimat und Familie zusammendenken. Und wenn dann die Kinder oder Enkel gehen, aus guten Gründen, die Eltern lassen sie auch gehen, aber dann sind die erstmal weg. Ja? Und das verändert das Leben der, die zurückgeblieben sind und gerade die auch selber älter werden. Ich weiß, wovon ich spreche, ja. Auf ganz massive Weise. Das muss nicht gleich katastrophisch sein und nicht auch dauerndes Elend, aber es ist spürbar. Einer Sohn ist in Regensburg, der andere ist in Rothenburg bei Bremen. Die sehe ich vergleichsweise selten, weil sie weit weg sind.
Was ich bei dem Thema Migration auch spannend finde, ist diese langen Zeiten, die wir da teilweise im Blick haben müssen und die dann auch Migration und damit auch Heimat wieder normalisieren. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Die Familie unseres ehemaligen Verteidigungsministers de Maizière, das waren Hugenotten. Wir haben im Ruhrgebiet ganz viele Leute, deren Nachnamen auf Ski enden. Das sind die Nachfahren der sogenannten Ruhrpolen, die vor 100 Jahren gekommen sind. Das sind Leute, von denen heute viele Menschen sagen, klar sind das Deutsche, die sind ja angekommen, das ist deren Heimat. Und ich denke, in 50, 60, 100 Jahren wird auch wahrscheinlich der Nachname Hussein ein komplett akzeptierter deutscher Nachname sein. Nur jetzt ist es halt noch nicht.
Ja, das ist das Thema, was an dem Thema auch hängt, ist, ich werde oft gefragt als Historiker, was kann man aus der Geschichte lernen? Und das, was Sie eben erzählt haben, dann könnte man antworten, Gelassenheit. Ja, wie lange gibt es das schon, das Phänomen? Wie viele Menschen ist es schon mal ähnlich gegangen? Was wird irgendwann selbstverständlich? Szymanski, ja, war ein deutscher Kommissar, aber der Familienname kommt aus Polen und solche Sachen. Wenn man das sich mal immer wieder mal bewusst macht, auch gerade nachwachsender Generationen im Umgang mit Schülern und Studenten, dann kann man vielleicht, wenn es gut läuft, etwas gelassener auf die Vibrations der aktuellen Gegenwart reagieren und auch eher mit einem klaren, mit einem guten Sinn nüchternen Blick auf das Thema blicken.
Ja, ein konkretes Beispiel vielleicht dazu, oder nicht ein konkretes Beispiel, aber noch vielleicht eine Ergänzung. Wenn man sich sowohl die Immigration aus Deutschland in die USA anschaut oder auch die Immigration aus Polen nach Deutschland im 19. Jahrhundert. Da haben wir immer wieder, oder auch viele andere Migrationsphänomene in dieser Zeit, haben wir immer wieder Phänomene, die wir heutzutage, ein Begriff, der schon ein bisschen älter auch ist, als Parallelgesellschaften bezeichnen würden. Ja, also dass sich migrantische Communities, wenn sie irgendwo ankommen, erstmal auch unter sich aufhalten oder unter sich auch Netzwerke der Solidarität bilden und so weiter und so fort. Ganz augenscheinlich ist das beispielsweise im 19. Jahrhundert am Medienmarkt ersichtlich. Ja, es gibt x deutsche Zeitungen in den USA für die deutschen Immigranten. Man wohnt in den gleichen Stadtvierteln, man arbeitet in den gleichen Betrieben. Man hat eigene Vereine, ja, sozusagen deutsche Gesangsvereine, Turnvereine und dergleichen. Genauso sieht es im Ruhrgebiet aus mit polnischen Organisationen, polnischen Medien, also polnischsprachigen Medien und dergleichen mehr. Also das ist ein Phänomen, das man aus der Migrationsgeschichte relativ gut kennt. Und ja, Justus Ulbricht sagte, dass uns vielleicht tatsächlich auch mit etwas mehr Gelassenheit auf ähnliche Phänomene in unserer Gegenwart blicken lassen könnte.
Das ist halt deswegen schwierig, das wurde ja auch schon angesprochen, weil sowohl der Begriff Heimat als auch die Migration, die Fremdheit, das ist ja nichts, worüber wir überhaupt oder hauptsächlich rational nachdenken. Das hat ja mal ganz viel mit Gefühl und mit Emotionen zu tun. Man will sich ja irgendwo daheim fühlen und man hat erstmal diesen Reflex, etwas, was man nicht kennt, erstmal skeptisch anzuschauen. Und dann ist halt eben der Trick, dann da auch mal, und das wollen Sie auf dem Weimarer Rendezvous wahrscheinlich auch machen, mal drüber zu sprechen, rational das alles auch zu machen.
Ja, das ist natürlich grundsätzlich unser Anspruch als ein Format, das auf Dialog, wissenschaftlich fundierten Diskurs setzt, emotional aufgeladene Debatten, hatte ich eingangs, glaube ich, auch schon gesagt, ein bisschen zu versachlichen, aus unterschiedlichen Perspektiven drauf zu schauen, eben auch diese historischen Dimensionen oftmals, die wir schnell vergessen in den aktuellen Debatten, ein bisschen mehr ans Tageslicht zu holen. Aber Sie sagen es ja richtig, Heimat ist auch heute noch ein unglaublich emotionales Konstrukt. Ja, und deswegen habe ich eingangs auch den Aspekt der Empathie angesprochen, weil ich glaube, wir können noch so rationale Diskurse über Fremde und Heimat in Geschichte und Gegenwart führen. Wenn das nicht gleichzeitig auch gelingt, über diese Diskurse auch vielleicht für ein bisschen mehr Empathie mit Geflüchteten, mit Migrantinnen und Migranten zu sorgen, dann nützt uns auch der beste rationale Diskurs nichts.
Ja, aber vor allen Dingen muss man im Auge behalten, dass man das Thema Heimat nie ganz rational angehen kann. Und eine Voraussetzung, damit die Gespräche nicht eskalieren, in Freund-Feind-Schemata und so weiter sofort ablaufen, ist zuhören. Einfach zum Gespräch einladen, einander zuhören, einander ausreden lassen, was wir hoffentlich jetzt auch hingekriegt haben bisher im Podcast. Es gibt ein Montagscafé im kleinen Haus des Staatsschauspiels in Dresden. Das ist jetzt 10 Jahre alt. Da hat man einfach Leute eingeladen, zu kommen, zusammen Kaffee zu trinken, sich kennenzulernen. Und das ist ein Hotspot des friedlichen Austausches zwischen Einheimischen und Migranten und gleichzeitig ein Ort des Austauschs zwischen Migranten unterschiedlicher Herkunft, die sich auch nicht alle von Haus aus direkt mögen und akzeptieren, die sich auch fremd sind. Ja? Also solche Orte muss man schaffen und kann man auch schaffen, wo man entspannt und ruhig und möglichst respektvoll miteinander ins Gespräch kommt und dann vielleicht auch das Interesse sich langsam entwickelt bei Einzelnen, sich mit den anderen und ihrer Kultur und ihrer Herkunftsgeschichte zu beschäftigen.
Ja, und ich hoffe, dass wir so einen Ort an unserem Festivalwochenende in Weimar natürlich auch bieten können. Und da noch ein weiterer Aspekt dazu, bietet gerade das Festival die Chance, dadurch, dass wir viele verschiedene Veranstaltungen auch zu vielen sehr unterschiedlichen Themen anbieten, so eine Debatte vielleicht auch ein bisschen den Horizont so einer Debatte auch zu erweitern, weil oftmals in den heutigen Debatten, die geführt werden, entsteht bei vielen Menschen der Eindruck, oh, jetzt wird schon wieder über Migration gesprochen und jetzt ist schon wieder Flüchtlingskrise das Thema oder die Migrantinnen und Migranten und wie die denn am besten sich integrieren können und so weiter. Aber warum schaut denn niemand auf unsere Migrationsgeschichte, wenn unsere Kinder aus dem Osten weggezogen sind und dergleichen und so fort? Also da hat man oftmals eine Verengung auf nur ein Thema, einen Ausschnitt aus einem sehr komplexen, sehr vielseitigen Themenspektrum. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil von einem Format wie unserem Festival, dass wir ganz viele unterschiedliche Akzente setzen und darüber eben auch aufzeigen können, dass Migration und Migrationsgeschichte eben nicht nur die einen betrifft, sondern eigentlich alle von uns in der einen oder anderen Form oder Art in der Familie. Ja, auch über das Thema Flucht und Vertreibung im und nach dem Zweiten Weltkrieg hat fast jede Familie in Deutschland irgendwie eine Migrationsgeschichte mit in der eigenen Familiengeschichte. All das sind Aspekte, die wir da ein bisschen genau beleuchten wollen.
Und wenn man über Fremdheit spricht und Fremde spricht, dann redet man in manchen Aspekten auch immer wieder über sich selbst. Ja? Kennt ihr mich noch? Ich kenne mich selbst nicht mehr, hat mal ein Schriftsteller gesagt. Also mit anderen Worten, wenn ich die Fremdheit bei jemand anders thematisiere, kann ich mich auch umgekehrt fragen, was ist mir denn fremd? Wo fühle ich mich fremd? Was ist mir fremd? Und wenn man das empathisch und respektvoll tut, dann kann sich was bewegen in den Köpfen und Herzen. Das Rendezvous ist so ein Ort, das, was ich als Beispiel nannte, hier das Montagscafé auch. Es gibt Vereine, in denen das funktioniert. Und es passiert ja auch in den Familien selbst. Es ist halt immer auch eine Entscheidung, die vorausgehen muss, dass man sich die Zeit dafür nimmt, in Ruhe darüber nachzudenken und abweichende Meinungen auch gelten zu lassen.
Herr Braune, um diese ganzen komplizierten Fragen, die wir jetzt in den Gesprächen aufgeworfen haben, zu klären, haben Sie sich hochkarätige Expertinnen und Experten eingeladen. Was mich erstmal überrascht hat beim Blick ins Programm war, dass die Auftaktdiskussion zwischen Michel Friedmann und Bodo Ramelow stattfinden wird. Zwei Namen, die sicherlich die allermeisten kennen. Also natürlich erstmal die Frage, wie kamen Sie auf diese beiden? Was haben die gesagt, als Sie sie eingeladen haben? Und was erhoffen Sie sich aus dem Gespräch zwischen diesen beiden doch sehr bekannten Personen?
Ja, zustande gekommen ist die Besetzung unserer Eröffnung über eine Kooperation, die wir eingegangen sind. Das machen wir ja bei unserem Festival eigentlich immer so, dass wir passend zu dem jeweiligen Jahresmotto uns Programmpartner suchen, die in dem jeweiligen Bereich gut etabliert sind, wichtige Arbeit tun. Und in diesem Fall handelt es sich um das Deutsche Exilarchiv bei der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt am Main, mit denen wir relativ frühzeitig, als das Motto feststand, schon ins Gespräch gekommen sind, ob wir denn nicht was gemeinsam machen wollen. Und das Exilarchiv hat eben in Frankfurt am Main eine relativ fest etablierte Veranstaltungsreihe, die heißt Friedmann fragt, wo die ein, zweimal im Jahr mit prominenten Gästen eben ein Format anbieten, mit Michael Friedmann. Silvia Asmus, die Direktorin, bringt dann immer ein Archivgut aus der Zeit des Exils von 1933 bis 1945 mit, was so ein bisschen den Auftakt bietet. Und anhand dieses Archivguts als Impulsgeber unterhält sich dann Michael Friedmann eben mit einem ausgewählten Gast. Und da bot sich natürlich jetzt für Thüringen ein Gespräch mit Bodo Ramelow an, als ehemaliger Thüringer Ministerpräsident, jetziger Vizepräsident des Bundestages. Eine sehr schöne Besetzung, wie ich finde, und was wir uns davon erhoffen. Also die Frage wird lauten, wie findet man Heimat? Ja, das wollen die beiden miteinander diskutieren. Was genau sie dabei diskutieren wollen, werden wir sehen. Aber ich habe zwei Aspekte, die mir bei der Besetzung mit Bodo Ramelow in den Sinn kommen und wichtig erscheinen. Erstens, dass er selber ja auch in Anführungszeichen Zugezogener ist in Thüringen, selber ja auch aus Westdeutschland stammt und nichtsdestotrotz in seinen Wahlkämpfen für das Amt des Thüringer Ministerpräsidenten oder den jeweiligen Landtagswahlen dazu doch auch immer einen sehr stark heimatbezogenen Wahlkampf gemacht hat. Ja, hat sich da auch als sehr wanderfreudig erwiesen und ähnliches mehr. Und das wurde wiederum dann eben auch von politischen Gegnern gelegentlich aufgegriffen. Sagt, naja, wir echten Thüringer handhaben das aber so. Ja. Also das ist ein Aspekt, den ich ganz spannend finde. Mal gucken, ob sie drüber sprechen werden. Und das Zweite natürlich, dass er amtierender Ministerpräsident in Thüringen war, gerade in der Zeit der sogenannten Flüchtlingskrise, sage ich mal als sogenannte, und da natürlich in der politischen Verantwortung in Thüringen war in diesen Jahren. Wir haben ja gerade das sozusagen Jubiläum gefeiert, des Merkelschen Wir schaffen das. Er war halt derjenige, der das dann in Thüringen umgesetzt hat. Also könnte ich mir vorstellen, dass das in dem Gespräch auch nochmal Thema sein wird.
Ich würde ihn jetzt gerne einfach für die Schlaglichter, die ich selber ganz interessant fand in dem Programm, ein paar Stichworte zuwerfen und Sie können dann gerne einfach kurz erklären, was sich dahinter verbirgt. Und das Erste, was ich wirklich sehr interessant fand, war eine Veranstaltung, die noch nach unserer Aufnahme, aber vor Ausstrahlung stattfindet. Da geht es um Walter Benjamin.
Ja, genau. Das wird eine Veranstaltung in Ehren und in Erinnerung an Walter Benjamin sein, die wir demnächst schon in Erfurt, sozusagen im Vorprogramm des Festivals, durchführen werden. Wir machen das ja so, dass wir vor dem Festival an einigen ausgewählten Orten in Thüringen schon einzelne Veranstaltungen auch anbieten. Also es ist auch über Thüringen verteilt, das Festival. Und das ist die allererste, die wir in Erfurt anbieten werden, dort auch mit anderen Kooperationspartnern zusammen. Und da geht es dann eben darum, dass auch so eine ganz typische Fluchtgeschichte sozusagen aus der Zeit des Nationalsozialismus ist. Deswegen auch ganz passend vielleicht zu den Ausführungen zum Exilarchiv. Also gehört auch zu dieser Migrationsgeschichte mit dazu, nur mit dem Unterschied eben, dass es Walter Benjamin nicht bis ins Exil geschafft hat, sondern sich an der französisch-spanischen Grenze dann in seiner Verzweiflung das Leben genommen hat, weil ihm drohte, nach Frankreich zurück abgeschoben zu werden, weil er nicht die nötigen Papiere dabei hatte. Also da würde es eine entsprechende Veranstaltung, auch mit musikalischer Untermalung, einem Vortrag und auch einem eigens geschriebenen Gedicht in Erinnerung an Walter Benjamin geben. Wir werden dieses Thema, das ja auch wirklich einen sehr starken Aktualitätsbezug hat, wenn wir an die Politik von Pushbacks an den europäischen Außengrenzen denken, werden wir auch beim Festival selber nochmal aufgreifen. Da wird es eine Veranstaltung unter dem Titel Niemands Leute im Niemandsland geben. Das wird gepaart sein mit einer szenischen Lesung von Ausschnitten aus einem Roman von René Prong, deutsch-jüdisch-französische Schriftstellerin aus dem Jahr 1940, die dieses Phänomen Zurückweisung an den Grenzen, welche Folgen das für diejenigen, die da zurückgewiesen wurden, hatte, in diesem Roman verarbeitet hat. Also gerade jüdische Bürgerinnen und Bürger aus Deutschland, die fliehen mussten ab 1933 und dann eben an einzelnen Außengrenzen oder anderen europäischen Grenzen nicht weiterkamen. Und das wird flankiert werden durch einen Vortrag von Klaus Neumann, der das eben dann auf die aktuellen Situationen an den europäischen Außengrenzen beziehen wird und hier mit einem besonderen Blick auch die Instrumentalisierung dieser Migration in den internationalen Konflikten, die wir zurzeit so haben. Ja, also wenn wir daran denken, wie seitens der Türkei die syrische Fluchtmigration instrumentalisiert wurde, vor allem aber auch, wie Migrantinnen und Migranten gezielt nach Belarus verschafft wurden, um dort an der belarussisch-polnischen Grenze Europa, wie das dann aus russisch-belarussischer Sicht gesehen wird, mit Flüchtlingen zu überschwemmen, auch eine Naturmetapher, so eine furchtbare. Das soll dort aufgegriffen werden, auch in der Veranstaltung eben am Festivalwochenende in Weimar.
Dann geht es weiter mit etwas, was Sie schon angesprochen hatten, die Integration von Vertriebenen in Ostdeutschland und Westdeutschland und da auch eine Anspielung, das, was Sie eben schon nannten, unter dem Titel Wir schafften das.
Ja, dieser Aktualitätsbezug soll auf der Veranstaltung nicht so sehr im Zentrum stehen, weil diese Migrationsphänomene doch etwas unterschiedlich gelagert sind, weil wir ja am Ende des Zweiten Weltkriegs auch erhebliche Grenzverschiebungen in den Ostgebieten Deutschlands hatten und da eben Menschen vertrieben wurden, aber eben in ein Land, das der eigenen Kultur angehörte, geflohen sind. Ja, also deswegen ist die Lage ein bisschen anders als zu den Fluchtphänomenen unserer heutigen Zeit, zumindest aus deutscher Perspektive. Aber tatsächlich, wir haben trotzdem natürlich mit einem gewissen Augenzwinkern auch diesen Titel gewählt, Wir schafften das, eben weil wir den Leuten auch in Erinnerung rufen wollten, welche Integrationsleistungen, zu welchen Integrationsleistungen Gesellschaften fähig sind, wenn sie denn nur wollen. Ja. Eben weil diese Integrationsleistung der Vertriebenen in Deutschland eine ganz gewaltige Aufgabe am Ende des Zweiten Weltkrieges und in dem Aufbruch in Ost- und Westdeutschland eben war. Und das ist eigentlich der wichtigere Akzent, den wir bei dieser Veranstaltung setzen wollen. wie bei einigen anderen Veranstaltungen auch im Programm, tatsächlich ein gewisser Fokus auf diese deutsch-deutschen Fragen. Also dieser unterschiedliche Umgang mit Migrationsphänomenen in Ost- und Westdeutschland. Und hier an der Stelle bei dem Thema ist es ja ganz augenfällig, weil der Umgang mit den Vertriebenen in der Bundesrepublik ganz anders gelagert war als in der SBZ bzw. DDR. Ja, ich will das jetzt nicht im Detail ausführen, aber die doch sehr starke Sichtbarkeit des Vertriebenenproblems in der Bundesrepublik und auch die starke Politisierung dieser Fragen steht eigentlich ein sehr großes Verdrängen dieser Fragen in der DDR gegenüber, wo das in der Öffentlichkeit überhaupt gar keine große Rolle spielte. Es ist auch keine Organisation zur Vertretung von Interessen der Vertriebenen oder dergleichen gab. Und da wollen wir eben auch ein bisschen noch drüber sprechen, welche Konsequenzen das eben für das Öffentliche, aber eben auch Private erinnern, in Familien beispielsweise, in Familiengeschichten, im Umgang mit Flucht und Vertreibung nach 45, auch bis heute eben hat ein sehr unterschiedlicher Umgang in Ost und West nach wie vor.
Ja, eine kleine Anekdote, die ich kürzlich erlebt habe in einer Veranstaltung über Kriegsenkelerinnerungen. Da stand eine Frau auf am Ende der Veranstaltung und sagte, ich durfte nie sagen in der DDR, dass ich aus Breslau komme. Ich musste immer sagen, ich komme aus Wroclaw. Also dieses nicht thematisieren können im Osten. Es gab ja auch keine Vertriebenenverbände. Das waren ja auch keine Vertriebenen, sondern Umsiedler. Also diese damals verordneten politischen Unterschiede im Gesprächen über diese Erfahrung der Vertreibung hat bis heute eine Wirkung in den Familien. Andreas Baude sagte das eben. Und die, die von dieser Unterschiedlichkeit betroffen waren, das ist jetzt auch eine Generation, die jetzt abtritt und jetzt nochmal darüber sprechen will, was sie vor langer Zeit nicht thematisieren konnten. Das ist ganz auffällig.
Ja. Und ein kleiner Hinweis an der Stelle noch und auch die Motivation, mal auf unsere Webseite zu schauen und sich das Programm anzuschauen. Wir haben ein ganz tolles Wahlplakat der CDU von, glaube ich, 1950, aber ganz früh in der Bundesrepublik. Exaktes Jahr weiß ich gerade nicht. Ganz tolles Wahlplakat von der CDU, wo sie sich als die Interessensvertreterin der Vertriebenen darstellt und wo sinngemäß auch draufsteht, wir schaffen das. Also da sehr großer Integrationswille damals.
Die nächste Veranstaltung, die ich hervorheben möchte, hat für mich eine sehr spannende Parallele aufgemacht. Es geht um die verschiedenen Wege, wie Menschen aus Vietnam nach Deutschland kamen. Einmal als sogenannte Boat People, als Geflüchtete in den Westen und als Vertragsarbeiter im Osten. Man hätte wahrscheinlich auch irgendwo die Parallele Vertragsarbeiter, Gastarbeiter aufmachen können. Aber eben diese beiden verschiedenen Verbindungen mit Vietnam fand ich dann auch sehr spannend und wollte es deswegen hervorheben.
Ja, tatsächlich hatten wir bei dieser Veranstaltung auch lange überlegt, wie wir die Perspektive genau stricken möchten. Und es war auch lange eine Option, jemanden aus einer anderen Community aus Westdeutschland dazu zu holen. Wir haben uns dann aber irgendwann doch dafür entschieden, das zu einer Veranstaltung mit Fokus auf die vietnamesische Community zu organisieren. Auch mit dem Hintergrund, weil auch bei dieser Veranstaltung wir so ein bisschen den Fokus eben auf diese deutsch-deutsche Perspektive legen möchten. Ja? Und da ist Vietnam ein ganz spannendes Beispiel, finde ich, weil es da ja natürlich auch in der Zeit des Vietnamkrieges und auch davor ja auch eine Teilungsgeschichte gibt und dass die Geschichten hinter der Migration dieser unterschiedlichen Gruppen auch relativ unterschiedlich ist. Ja, also die einen, die nach Westdeutschland in die Bundesrepublik gekommen sind, hauptsächlich eben über so ein Kontingentfluchtregelungen am Ende des Vietnamkrieges und in der DDR wiederum ganz anders gelagert, nämlich einerseits akademischer Ausbildungsaustausch, der schon in den 50er Jahren einsetzt, aber dann ganz stark eben mit den Gastarbeitern ab 1980. Und da tut sich dann gerade anhand dieser Gruppe nochmal ganz stark dieser deutsch-deutsche Bezug auf, nämlich weil zu dem Zeitpunkt, wenn es dann zur Wiedervereinigung 89-90 kommt, Zehntausende Vietnamesinnen und Vietnamesen nach wie vor eben in Ostdeutschland leben und viele von denen auch weiterhin da bleiben, aber von der Transformation, die ganz Ostdeutschland natürlich mit voller Härte erwischt, nochmal viel härter getroffen werden als die einheimische Bevölkerung, ja, nämlich weil sie zum Großteil eben auch in der ökonomischen Transformation alle ihre ihre Arbeit verlieren oder zu einem sehr großen Teil, zugleich aber auch noch dem aufbrechenden Rassismus der 1990er Jahre ausgesetzt sind. Ja, also das ist eine ganz interessante, ganz spannende Gruppierung und wir wollen so ein bisschen den Fokus eben darauf legen, wie vor allem die nachfolgenden Generationen heute damit umgehen. Ja, also es soll so ein bisschen ein Blick in unsere, wie man dann so sagt, postmigrantische Gesellschaft sein. Wie gehen junge Menschen, mittelalte Menschen mit diesen Lebenswegen ihrer Eltern eigentlich um und vielleicht auch mit der Identitätssuche zwischen Vietnam und Westdeutschland, Vietnam und Ostdeutschland. Und da wollen wir so ein bisschen den Dialog herstellen.
Das ist auch umso wichtiger, finde ich, weil sich bestimmte Ressentiments gegen Vietnamesen bis heute in älteren Altersgruppen erhalten haben. Also ich stoße in Dresden immer wieder auf den Satz, über die Fidschis wird da geredet. Ja. Und dann frage ich immer, wen meinen Sie denn jetzt eigentlich? Also erstmal ist das ja einfach ein Ressentiment und es ist eine Abwertung. Denn die asiatische Community in Dresden selbst ist ja absolut vielgestaltet. Das sind ja nicht nur Vietnamesen, sondern über die TU sind jetzt viele junge Leute aus anderen asiatischen Ländern und Staaten hier. Und das für manche Ältere sind das die Fidschis. Ja. Also diese alten Geschichten, diese alten Ressentiments, die haben sich manchmal konserviert erhalten. Und man macht ja auch Folgendes, das passt auch zum Thema Migration, Heimat und Fremde, Selbstaufwerten durch Abwertung der anderen. Das ist ein alter Kunstgriff von Menschen und Gesellschaften und der greift im Moment wieder sehr stark.
Ja, leider. Leider. Wichtiger Punkt vielleicht auch noch, den wir auf der Veranstaltung eher indirekt thematisieren wollen, der uns aber auch wichtig ist, nämlich das Bewusstsein dafür schärfen, dass auch die DDR eine Migrationsgesellschaft war. Das ist in der öffentlichen Wahrnehmung heute, auch in Ostdeutschland, sehr, sehr verdrängt. Es wird oftmals so gesehen, als wäre es irgendwie noch eine sehr ethnisch homogene Bevölkerung in der DDR gewesen. Das stimmt so nicht. Ja. Es hat nämlich eben auch diesen doch erhebliche Arbeitsmigration aus den sogenannten sozialistischen Bruderländern gegeben, mit den entsprechenden auch Schwierigkeiten im Umgang mit diesen Bevölkerungsgruppen, auch der Frage, bleiben die, gehen die, was wird dann? Ja, also viele dieser Fragen, die man aus der westdeutschen Migrationsgeschichte ja relativ gut kennt, hat es eben auch für die DDR gegeben und das wird oftmals auch von der eigenen Bevölkerung in Ostdeutschland heute sehr oft ausgeblendet, eben auch, weil auch vor 1989, 90 das mit einem auch sehr starken Rassismus durchaus verbunden war. Ja. In Erfurt wurde erst neulich, gab es eine Gedenkveranstaltung für rassistische Ausschreitungen. Ich habe jetzt die Jahreszahl gerade vergessen. In den 80ern, als da schon sozusagen ja auch zu DDR-Zeiten noch Jagd auf Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter in Erfurt gemacht wurde. Ja. Also es sind nicht die sozusagen die rassistischen Ausschreitungen, die wir dann aus den 1990ern kennen, übrigens auch aus in Gesamtdeutschland, aber mit einem starken Schwerpunkt auf Ostdeutschland, sondern das hat seine Wurzeln schon lange in der auch Arbeitsmigration in die DDR.
Weiter geht's mit einem Erzählcafé, wo Sie ganz explizit Zeitzeugen haben wollen über das, für das, was wir eben schon besprochen haben, die Migration ohne Bewegung, das Erlebnis, plötzlich in einem anderen Land zu leben. Und da bin ich auch gespannt, was Sie sich da erwarten, was es dort zu hören gibt.
Ja, da muss ich Sie kurz korrigieren, weil es geht durchaus auch um Bewegung der Menschen, die wir da einladen wollen, beziehungsweise deren Lebensgeschichten wir auch ein bisschen besprechen möchten. Schon wieder so eine Veranstaltung mit einem deutsch-deutschen Zuschnitt. Das sind nicht alle so. Ja. Also es ist keine deutsch-deutsche Therapiestunde unser Festival. Wir haben auch Veranstaltungen, die ohne diesen Aspekt auskommen. Aber auch hier geht es eben vor allem um Menschen, die die DDR verlassen haben. Auf welchen Wegen und aus welchen Gründen auch immer. Es gab ja unterschiedliche Ausreise, Flucht, Freikauf durch die Bundesrepublik. Und da wollen wir eben diesen Aspekt der Heimatsuche nach der Ausreise, nach dem Ankommen in Westdeutschland thematisieren, weil das Festival findet in Weimar statt, also in Ostdeutschland, dass auch bei unserem Publikum, glaube ich, Aspekte sind, die wenig in der Öffentlichkeit diskutiert werden, oder in der Erinnerung präsent sind. Wie erging es denn eigentlich diesen ganzen Menschen, die DDR verlassen haben? Wie sind sie im Westen angekommen? Vor welchen Schwierigkeiten standen sie? Viele kamen auch zurück. Wer kam zurück? Warum kamen sie zurück? Also das wollen wir, diese Heimatsuche zwischen den beiden deutschen Staaten, wollen wir da thematisieren. Und eben auch die öffentliche Erinnerung daran. Und da ist ganz spannend, dass wir da auch Partner aus Gießen und Hamburg haben, wo eben auch in den alten Bundesländern mehr und mehr auch erinnerungspolitische Arbeit zu diesem Themenbereich gemacht wird. Also in Gießen hat erst diesen Sommer eröffnet der Lernort zum Notaufnahmenlager in Gießen eigens eingerichtet, weil da das letzte und große Notaufnahmelager für die Ausreisenden aus der DDR operiert hat bis 1989/90. Und da ist eben dieser Erinnerungsort eingerichtet wird. Also da werden die Verantwortlichen aus der Arbeit berichten und auch eben ein, zwei Zeitzeugen mitbringen. Und in Hamburg wiederum auch ganz spannend ein Projekt, wo es so aus dem Bereich der Universität und Public History einige Projekte gibt, die sich mit dem Sichtbarmachen von DDR-Migration in Hamburg beschäftigen. Also wer sind eigentlich die Menschen, die da gekommen sind? Was machen sie? Was haben sie gemacht? Haben dazu in Hamburg ein Audio-Walk und eine Ausstellung und Zeitzeugenprojekte und dergleichen gemacht. Ganz, ganz spannend, dass da sozusagen vor Ort in Hamburg sich mit diesem Thema auseinandergesetzt wird. Und da wollen wir ja das eben auch den Erfahrungsaustausch mit diesen Projekten in Weimar möglich machen.
Mit dem letzten Podium, das ich ansprechen möchte, kommen wir auch gleich zu der Abschlussdiskussion. Denn Sie hatten eben gesagt, oder den Begriff der postmigrantischen Gesellschaft verwendet. Und ich frage mich, ob wir das wirklich sind, weil wenn man sich den Wahlkampf zur letzten vorgezogenen Bundestagswahl anschaut, wenn man sich die öffentliche Diskussion und so weiter anschaut, ich habe nicht das Gefühl, wir sind postmigrantisch, ich habe eher das Gefühl, wir sind hyperfixiert auf Migration.
Ja, sag ich mal, aus Marketingzwecken würde ich das jetzt so nicht unterschreiben, weil wir natürlich viele Gäste haben wollen, die mit uns diese Themen besprechen wollen. Also zumindest bis das Weimarer Rendezvous mit der Geschichte vorbei ist, sollten wir uns auf das Thema schon noch sehr fixieren. Aber Sie haben recht, ich habe auch gewisse Schwierigkeiten mit diesem Begriff postmigrantisch. Ich glaube, das ist in manchen Kreisen, in denen der verwendet wird, vielleicht auch eher eine Wunschvorstellung, keine verkehrte Wunschvorstellung. Und so ganz genau weiß ich auch gar nicht, was er uns eigentlich sagen soll, weil einerseits sagen die Sichtbarkeit migrantischer Belange und die Sichtbarkeit von Pluralität als Normalität eingefordert wird, aber darüber hin auf diesem Weg natürlich das Thema immer wieder problematisiert wird. Ja. Aber das ist auch okay so, finde ich, und das ist auch wichtig so, gerade in unseren Zeiten, in dem eben, ja, auch Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Rassismus leider wieder auf dem Vormarsch sind, sind das trotzdem oder gerade wichtige Debatten, die da geführt werden müssen.
Ja, das Post ist ja genauso problematisch wie der Begriff der Postmoderne. Also wir sind eben nicht Post. Im Moment ist es allerdings wirklich so in der Wahrnehmung, dass als gäbe es nur ein einziges Problem in unserem Land, nämlich die Massenmigration, wie das aus der rechten Ecke klingt, ja. Und das ist hier natürlich nicht der Fall. Wir sind in einem Migrationsprozess, der ja auch bedeutet, dass sich die Einheimischen umstellen und verändern müssen. Also Integration ist ja eine zweiseitige Sache. Aber das Problem ist im Moment die Politisierung der Migrationsthematik und die Politisierung von Migration und Fremdheit durch bestimmte politische Milieus. Und die vergiften die Atmosphäre. Und da muss man versuchen, sachlich und aber deutlich dagegen zu halten.
Das habe ich auch in einem kürzlich geführten Gespräch auch angerissen. Und da ging es auch zu dem Thema der Fremdheit und der Migration und der Heimat, gerade in Thüringen. Und da wurde mir auch wahrscheinlich zu Recht gesagt, das ist ja auch nicht nur ein Thüringen-Problem, auch wenn da aufgrund bestimmter Personen und auch Umfragewerte und Wahlergebnisse für die AfD ein besonderer Fokus drauf gelegt wird. Aber das ist ja eine dann doch gesamtdeutsche Problematik, dass Heimat auch darüber definiert wird, wer aus Sicht einiger Menschen nicht in dieser Heimat gehört.
Ja, es ist ein gesamtdeutsches Phänomen. Vor allen Dingen bin ich jemand, ich bin ja in der politischen Bildung ständig immer wieder aktiv. Inzwischen ist es unsere gemeinsame Angelegenheit. Also ständig auseinanderdividieren von West und Ost ist langsam ärgerlich nach 35 Jahren. Jetzt hat man sich gewundert, dass es eine AfD-Wahlbeteiligung von beachtlichen Mengen in Nordrhein-Westfalen gibt. Ja, mein Gott, warum denn nicht? Wenn das Thema Migration, soziale Ungerechtigkeit und so weiter und andere Probleme, die auch Realprobleme unserer Gesellschaft sind, politisch von rechts aufgeladen wird und von der AfD zumindest verbal beantwortet wird, aber nicht gelöst, dann wählt man auch in Gelsenkirchen oder in Bochum oder wo auch immer die AfD. Die macht ja eine sehr kluge Ressentimentpolitik. Und die Ressentiments pro und contra Fremde, pro und contra, was weiß ich, wer da jeweils der Gegner und der Feind ist, die gibt es im Westen genauso deutlich und stark. Und deswegen haben wir da als Demokraten eine gemeinsame Aufgabe, dass die Wahlverhältnisse, was AfD angeht, im Osten stärker sind, ist bekannt. Das muss man auch nicht schönreden. Aber der Westen ist nicht raus. Im Gegenteil.
Ja, ich würde auch noch ergänzen wollen, dass klar, also definitiv, das ist mittlerweile ein gesamtdeutsches, gesamtgesellschaftliches Problem, vor dem wir stehen, das sich in Ostdeutschland akuter darstellt als in Westdeutschland. Aber das Gleiche hat man auch schon vor 10 Jahren gesagt zu diesem Phänomen. Und Westdeutschland hat beharrlich immer wieder dieselben Entwicklungen genommen wie Ostdeutschland, nur mit einer leichten Verspätung. Ja? Also von daher gibt es überhaupt gar keine Entwarnung für irgendeinen Teil von Deutschland. Was uns aber jetzt von Seiten des Festivals wichtig ist, ist, dass wir die Debatten, die geführt werden müssen, ohne Schaum vor dem Mund und vor allem auch ohne erhobenen Zeigefinger führen wollen. Ja? Weil das ist, glaube ich, genau das, was Menschen auch in die Fänge von Populisten und Extremisten treibt, wenn ihnen vorgeschrieben werden soll, was sie zu denken oder zu sagen haben sollen. Ja, und das ist schon auch unser Ansatz als Festival, dass wir da die Möglichkeit bieten wollen, jetzt natürlich nicht irgendwelchen extremistischen Positionen die Bühne zu bereiten, aber hinzuhören. Und vor allem, wie ich jetzt schon ein, zwei Mal gesagt habe, durch die Vielfalt der Themen und Perspektiven die Komplexität des Themas auch wiederherzustellen und auch die Betroffenheit von Migration deutlich zu machen, dass das alle irgendwie angeht. Ja? Und dass wir irgendwie einen Umgang auch mit unserem Verständnis Heimat finden müssen, der auch den Menschen gerecht wird, die eine gute Busverbindung auf dem Land und eine gute Ausbildung für ihre Kinder haben wollen und eine ökonomische Perspektive für die Zukunft, die aber gleichzeitig, und dazu haben wir ja auch ein, zwei Veranstaltungen im Programm, mit einem offenen Heimatbegriff arbeitet, der eben sozusagen das nicht als Heimat, nicht als Schließung und Abschottung versteht, dass alle auf dem Dorf so bleiben können, wie sie schon immer waren und niemand zuziehen soll, egal woher er kommt, ja? Sondern dass wir irgendwie ein Verständnis von Heimat entwickeln, eben durch dieses drüber sprechen und auch zuhören, indem das möglich ist, dass Lebensentwürfe und Migrationshintergründe auch eine gemeinsame Heimat teilen können. Ja? Und das meint, Lebensentwürfe meint an der Stelle nicht mal nur Migration, sondern wenn wir an Familienmodelle, sexuelle Orientierung oder dergleichen denken. Jeder hat ein Recht auf Heimat, egal wen er liebt, würde ich mal sagen. Ja? Und da müssen wir irgendwie hinkommen, ein Verständnis von Heimat zu entwickeln, das eben nicht Menschen aufgrund von solchen Merkmalen einfach ausschließt.
Und dazu kommt für mich auch, wir teilen auch eine Sprache. Ich habe in den letzten Jahren mehrfach erlebt, weil ich ja auch Veranstaltungen zu dem Thema ständig mache und moderiere, dass die Instrumentalisierung des Begriffes Heimat von rechts in manchen linken Milieus dazu führt, dass sie den Begriff vermeiden wollen um jeden Preis. Oder dass sie von Anfang an glauben, Heimat ist was Reaktionäres oder was Deutschnationales. Auch dazu muss man sich mal positionieren. Das ist nämlich ein Irrtum, dass es so ist. Der erwähnte Walter Benjamin hatte ein Gefühl gegenüber seiner deutschen Heimat, genauso wie Kurt Tucholsky, der auch im Exil sich umgebracht hat. Also in anderen Worten, man muss auch manche Begriffe nochmal abklopfen und dann retten fürs Gespräch, statt sie von vornherein zu stigmatisieren. Und das passiert nämlich manchmal auch. Das ist die kleinere Problematik von links.
Ich habe mir als Geschichtslehrer versucht anzugewöhnen, unten an die Tafel jetzt immer einen abschließenden Merksatz zu schreiben, die Quintessenz dessen, von dem ich will, dass meine Schülerinnen und Schüler es mit aus dem Unterricht nehmen. Und das würde ich zur Abschlussfrage gerne auch bei Ihnen machen. Wenn die Leute auf dem Weimarer Rendezvous waren, egal ob sie eine, drei oder zehn der Podien besucht haben, der Veranstaltungen gesehen haben, was ist so die Quintessenz dessen, Herr Braun zuerst und dann Herr Ulbricht gerne zum Abschluss, was die Erkenntnis sein soll, die Leute vom Weimarer Rendezvous mit nach Hause nehmen sollen?
Migration ist nicht gefährlich. Wenn das hinbleiben würde, plus die Erkenntnisse, dass es auch ein spannendes Thema ist, dann wäre viel gewonnen.
Herr Ulbricht, haben Sie auch schon einen abschließenden Gedanken formulieren können?
Ja, ich wünsche mir, dass die Leute merken, wie eng Emotion und Rationalität verknüpft sind bei dem im Umgang mit Heimat, dass sie wissen, dass Heimat immer was mit Realitäten zu tun hat, aber auch ganz viel mit Gefühlen und dass sie vor anderen Auffassungen von Heimat einen gewissen Respekt auch erstmal entwickeln und sich zuhören und dass man den Begriff retten muss, weil Heimat im Sinne von Zugehörigkeit und Sicherheit in der eigenen Existenz, dass dieser Begriff nicht aufzugeben ist, sondern weiterzutragen ist in einer diskursiven Form, die offen ist für Pluralität von Heimat und Heimaterfahrung.
Justus, da hast du die Tafel jetzt aber sehr vollgeschrieben.